Ja, wir machen weiter in der Serie über das Adventskapitel im Lukas-Evangelium. Lukas 1, dieses sehr lange Kapitel, 80 Verse. Lukas 1, die Verse 67 bis 69. 79, Entschuldigung, ihr habt gut aufgepasst. Und sein Vater Zacharias, mit sein ist Johannes der Täufer gemeint, der gerade auf die Welt gekommen war, beschnitten wurde und einen Namen bekam, also am achten Tag seines Lebens. Das war der Anlass. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das ist ja eine schöne Bescherung. Wenn man diesen Satz so hört, was ist da wohl passiert? Wenn man es nur so hört und die Bilder aber nicht sehen kann, die dazugehören, was könnte da passiert sein? Eigentlich etwas Positives, eine Bescherung. Ach, wie sehen sich die Kinder danach, nach der Bescherung. Endlich, der Braten ist überstanden, der Rotkohl verputzt. Und dann kommt die Bescherung am Heiligen Abend. Aber wenn das so gesagt wird, das ist ja eine schöne Bescherung, da ist vielleicht die Mutter so eine Weile in der Küche beschäftigt gewesen, so einen ganzen Nachmittag, weil was Großes anlag. Und abends dann werden die Zimmer der Kinder in Augenschein genommen und sie weisen verdächtig Ähnlichkeiten auf mit so alten Kriegsaufnahmen, so Schlachtfeld von Verdun oder so ähnlich. Oh je. Oder wenn man nichts ahnt, morgens aufsteht, man möchte zur Arbeit fahren und möchte ins Auto steigen, aber 30 cm Schnee ist gefallen und es geht nicht. Welch eine Bescherung. Eigentlich ist es ein frommes Wort. Bescherung. Aber wir haben es negativ umgeprägt, wenn wir es benutzen. Meistens ist es doch ironisch gemeint. Bescherung heißt doch eigentlich, wenn jemand überrascht von Freude ist, wenn einer von einer großen Freude überrascht ist, wo er gar nicht mit gerechnet hat. Viele sind unterwegs in diesen Tagen, wir haben es in den einleitenden Worten gehört, unterwegs, weil Geschenke gesucht werden, weil hier noch etwas her muss, weil auch im Geschäft noch viel zu tun ist. Es wird ja viel kritisiert, auch dieser Weihnachtsgestress. Ich denke, so meine private Meinung dazu ist, es steht doch bei vielen die Sehnsucht nach einer echten Bescherung dahinter. Die Sehnsucht nach einer Überraschung durch Freude, dass man vielleicht anderen Menschen eine Freude geben möchte. Von einer besonderen Bescherung berichtet die Bibel. Zacharias war ein einfacher Landpriester, kam nicht aus der Großstadt, eher so vom Dorf, aus dem Hochland von Judäa. Er war alt geworden mit seiner frommen Frau, der Elisabeth, und er war kinderlos geblieben. Er hat nie diese Bescherung erlebt, die Eltern erleben. ein Kind ist geboren, das ist ihm versagt geblieben. Und in seinen alten Tagen schenkt Gott ihm einen Sohn. Nicht irgendeinen Sohn, sondern den, der den Weg des Herrn bereiten wird. Und dieses Lied, das wir gerade eben, ich habe es ja nicht vorgesungen, sondern nur vorgelesen, dieses Lied gehört zu den ganz großen Jesusliedern im Neuen Testament. Im ersten Lukas-Evangelium sind zwei Lieder, die wir auf keinen Fall vergessen dürfen. Das eine von der Maria und das zweite hier von Zacharias. Dieses Lied beschreibt, was Jesus uns beschert. Da löst sich seine Zunge und er singt es unter seinen Nachbarn. Der erste Punkt der Predigt, zwei Folien weiter. Ja, genau, das ist heute schon fröhlich. Der erste Punkt ist verdunkelt und das ist der Ausgangspunkt. Er singt von einem unglaublichen Dunkel in der Welt. Wir kennen das ja gar nicht mehr, wie das ist, wenn es so richtig dunkel ist. Wenn man die Hand vor Augen nicht sieht, weil alles mit künstlichem Licht erhellt ist und wir uns doch irgendwie orientieren können. Schlimmstenfalls kann man immer noch den Autoscheinwerfer anmachen. Aber hier ist eine Finsternis gemeint, die keine Orientierung zulässt. Das Schlimmste daran ist nicht, dass man vielleicht in den Graben purzeln könnte, sondern dass viele Menschen Gott nicht mehr erkennen können. Das ist so. Viele Menschen können Gott nicht mehr erkennen. Und das ist das Schlimmste daran. In Vers 79 heißt es doch, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Da, wo man Gott nicht mehr erkennen kann, sitzt man im Schatten des Todes. Zacharias war auch so einer. Und er misstraute den Lichtern. Er war eigentlich ein Skeptiker. Er hat sich an dem heiligen Gott die Finger verbrannt. Er wollte nicht glauben, dass ihm ein Sohn gegeben wird. Und so kann er 40 Wochen nicht mehr reden. Oh, denken wir, vielleicht eine Strafe, aber vielleicht war das auch ein versteckter Segen. Aber 40 Tage, 40 Wochen kann er nicht mehr reden, solange wie die Schwangerschaft seiner Frau dauert. Er ist hart getroffen. Hart getroffen, wie viele von uns. Wir sitzen doch im Todesschatten, wenn wir von Jesus nichts wissen. Stern, auf den ich schaue. Wir haben es vorhin gesungen und wir haben alles aufgezählt, was er für uns ist. Fels, auf dem ich stehe. Ja, stellen wir uns vor, es wäre kein Fels da. Ja, stellen wir uns vor, es wäre kein Stern da und wir müssten uns selber welche machen. Vielleicht den roten Stern, den sich manche, viele gebastelt haben und dem sie nachfolgen einst. Oder diesen Stern mit den drei Zacken, auf den viele Leute sparen und an dem sie sich orientieren. Alles selbstgemachte Sterne. Nein, wir bleiben im Todesschatten. Wie viele gerade junge Menschen nehmen sich das Leben. Wir haben eine Zeit lang im Vogtland gewohnt und da gibt es die höchste Backsteineisenbahnbrücke der Welt, die Göltschtalbrücke. Und es kam sehr oft in den Nachrichten oder stand in den Zeitungen, es haben sich wieder 16, 15, 14-Jährige von da oben in den Tod gestürzt. Menschen, für die die Zukunft keinen Wert hatte, die sich weggeworfen haben, die ihre Zukunft weggeworfen haben, sitzen im Todesschatten. Sitzen, überhaupt so ein Wort von Hoffnungslosigkeit. Was soll noch passieren? Lohnt sich das, irgendetwas anzufassen? Ich bleib sitzen. Es lohnt sich doch alles nicht. Zacharias war Priester, er war Seelsorger und er konnte dies nachfühlen. Denn er hat die Tränen der Menschen gesehen. Aber dann heißt es, besucht. Und dann kommt eine Wende in diese Geschichte hinein. Weihnachten geht es eigentlich um einen Besuch. Bekommt ihr auch Besuch? Oder kommt ihr selber auf Besuch bei jemandem? Freuen die sich schon auf euch? Weihnachten, da geht es um Besuch. Da klopft es an unserer Tür. Besuch kann ja auch manchmal anstrengend sein. Aber er kann auch ersehnt sein. Wenn zum Beispiel, wenn es einem schlecht geht, der Arzt wird angerufen und er ist heiß ersehnt und da kommt er endlich, es klingelt an der Tür, der Hausarzt ist da und kümmert sich um einen. Oder Die Elektrik ist zusammengebrochen, alles finster im Haus. Man hat den Notdienst gerufen und endlich ist der Elektriker da. Es wird hell im Haus. Gott, der heilige Herr, er klopft an unsere Tür. Und das ist die Bescherung für Zacharias. Der Heilige Geist schenkt ihm den Durchblick in dieser Situation. Er gibt seinem Kind den Namen Johannes. Johannes hat eine Bedeutung. Johannes heißt, Gott ist gnädig. Mehr noch, es ist das Kommen Jesu in die Welt, das Zacharias voraussieht. Weihnachten geht es um einen Besuch. Da klopft es an unserer Tür. Da sollte es eigentlich hell werden. Wir können nicht anders, als so auf Jesus hinzuweisen. Er kann es auch nicht lassen, der Zacharias. Er könnte ja dieses ganze Lied seinem Johannes widmen. Ach, der Johannes ist da. Ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen Sohn gewartet und habe die Hoffnung aufgegeben und jetzt hat Gott ihn mir geschenkt. Aber er geht nur in zwei Sätzen auf den Johannes ein. Und nicht, weil er jetzt endlich eine Altersversorgung hat, sondern weil er, der Johannes, den Weg bereitet für den Heiland. Er weist auf Jesus hin mit diesem ganzen Lied, weil der Heilige Geist ihm, der in der Finsternis saß, die Augen geöffnet hat. Und wir können auch nicht anders, als so in dieser Eindeutigkeit und in dieser Klarheit auf Jesus hinzuweisen. Er lebt. Er ist geboren. Jesus ist geboren. Jetzt muss alles gut werden, wie Kierkegaard einmal gesagt hat. Auch unheilbaren Kranken kann man nichts anderes mehr sagen als Jesus. Dein guter Hirte lebt. Besuch. Dritter Punkt, vergeben. Ja, was bringt denn der Besuch mit, wenn er zu euch kommt? Was bringt ihr mit, wenn ihr auf Besuch kommt? Eine Schachtel Pralinen? Vielleicht ein gutes Buch? Eine Flasche Wein? Gott ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifernder Gott. Gott ist kein Weihnachtsmann, der schon zufrieden ist, wenn man so ein Gedicht zurechtstolpern kann. Wenn er kommt, dann hat das Bedeutung, dann bringt er nicht irgendetwas Gleichgültiges mit. Jesus, er hat meine Schuld getragen. Und jetzt könnte ich weitermachen im Konzept, aber eigentlich möchte ich gern verweilen bei dem Thema Schuld. Wir sprechen nicht gern darüber, wir sprechen vielleicht auch viel zu wenig darüber. Aber das ist das eigentliche Problem, das wir haben. Das macht es ja, dass wir im Finstern sitzen. Das macht es ja, dass wir abgeschnitten sind von Gott, der Quelle des Lebens, von dem Herrn, unserem Arzt. Er hat meine Schuld ganz getragen. Es ist nichts mehr da. Ich darf aufblicken. Wem vergeben ist, dem ist die Sonne der Gerechtigkeit aufgegangen. Der kann aufblicken. Vergebung, das ist nicht irgendetwas Gleichgültiges, Dahergeschwätztes. Das ist wie so ein Sonnenaufgang nach einer langen, langen Winternacht. Malachi, der letzte Prophet im Alten Testament, der hat davon gewusst, ja, schreibt davon, Kapitel 3, Vers 20, wir können es gleich sehen, ja. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Wenn jemand ganz neu zum Glauben gekommen ist, dem fällt eine Zentnerlast vom Herzen. Und wenn einer das so erzählt, dann muss man froh werden. Einfach, weil das so ein Stück weit abstrahlt. Weil man angesteckt ist von dieser Freude. Dem ist ein Licht aufgegangen. Johannes, der Täufer, er hat die Aufgabe, den Weg zu bereiten, indem er das eine Thema immer wieder anschneidet in seinem Dienst später als Erwachsener. Gott besucht sein Volk in Jesus Christus. Und was er uns beschert, ist Vergebung der Sünden. Nichts Geringeres. Und es gibt nichts, was wertvoller ist für uns. Wir sind arm geworden, wenn wir meinen, dass wir über anderes reden müssen, weil das interessiert die Leute ja eh nicht mehr. Wir sind arm geworden, wenn es so wäre. Das ist das Wunderbarste, was wir anzubieten haben. Er hat für alles bezahlt. Wir können zu Gott kommen. Lasst euch beschenken. Und das Letzte schließlich bewegt. Ja, von Bescherung die Rede. Da kommt jemand auf Besuch, klopft an, geht rein und beschenkt uns. Und da freuen wir uns wie die Schneekönige, dass unsere Sünden vergeben sind. Wir springen wie die Mastkälber, aber es ist doch alles reichlich privat, oder? Bringt das die Lösung in der Welt? Schaut euch doch um, schaut nach Nahost, schaut in die Slums, schaut in die Ratlosigkeiten und Verlegenheiten dieser Welt, in das ganze Finster. Wenn Jesus kommt und vergibt, da bleibt doch irgendwie doch nur jeder für sich. Das verändert doch die Welt nicht. Das große Ganze, die große Politik, große Koalition und so weiter. Ja, es ist individuell. Es ist ja auch eine private Weissagung, die der Zacharias hier bekommt. Die anderen bekommt nur dadurch mit, dass er es weitersagt. Aber doch eine Sache, die gewaltige Spuren hinterlässt. Wenn Gott kommt, wenn er kommt in Jesus Christus, wenn er bei uns einkehrt, dann vergibt er uns unsere Schulden, aber das macht er nicht einfach so und Schluss damit. Vergebung hat Sinn und Ziel. Davon redet der Zacharias hier sehr deutlich. In Vers 79 heißt es, damit es erscheine, also dieses Licht, denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Da steht einer auf, der sitzt nicht mehr, er geht einen Weg, und zwar den Weg des Friedens. Bewegt. Er besucht und vergibt nicht einfach nur so und Schluss. Vergebung hat Sinn und Ziel. Vergebung macht uns zu Menschen, wie er sie haben will. Welche Menschen will er haben? Er will Menschen haben, die den Weg des Friedens gehen. Die Politiker sind ganz schön mächtig. Also wenn ich so wie George Bush wäre und so Befehle geben könnte und es wird alles so ausgeführt dann immer, das wäre schon eine tolle Sache. Aber wenn ich die Sache richtig begucke, dann macht er auf mich manchmal auch einen recht ohnmächtigen Eindruck. Und nicht nur er, sondern so alle möglichen Politiker dieser Welt. Vor der Situation in Nahost müssen sie alle kapitulieren. Im Irak, in Palästina sind Neuwahlen ausgerufen worden, weil sich die Politiker keinen Rat mehr wissen. Und wenn ich in unser Land reinschaue und die zunehmende Verrohung unter Jugendlichen feststelle, da wird mir ganz unheimlich. Aber dann sage ich mir, das ist uns doch aufgetragen. Dazu ist doch die Bescherung gewesen. Dazu hat er mir doch die Sünden vergeben, hat Frieden gemacht zwischen Gott und mir, dass ich den Weg des Friedens gehe. Und es ist verheißen, dass dieser Weg nicht folgenlos bleibt. Da brachte ein Paulus und mit ihm seine Freunde diesen gewaltigen Diana-Kult in Ephesus. Ephesus war in der ganzen Welt bekannt für diesen großen Diana-Kult. Den brachte er zum Einsturz. Eine stille Kulturrevolution durch das Evangelium, durch das Friedensangebot. Germanen, die alten Germanen hatten eine Perspektive. Sie träumten von der Göttin Hel, von dem unser Wort Hölle abgeleitet ist, in der Walhalla. Zielvorstellung, wir trinken aus an dem Schädelknochen der Vorfahren. Und dann kam das Evangelium. Stille Kulturrevolution. Wie hat das unser Land verändert? Und wir sollten es nicht unterschätzen, wenn eine Mutter und ein Vater, wenn die ihre Kinder im Glauben an Gott erziehen, im Glauben an Jesus Christus. Ein Mann, der sich im Namen des Friedens an seinen Arbeitsplatz einbringt. Wir können es umsetzen mit dem Frieden, den wir empfangen haben. Vielleicht auch ein Anstoß, einmal ein Gebet daraus zu machen morgens, wenn es an die Aufgaben geht. Herr, richte meine Füße auf den Weg des Friedens. Gott baut sein Reich in unseren Tagen. Wenn ich allein an das Umfeld unserer Gemeinde denke, Menschen, die wir kennen, wenn ich an Matthias in San Salvador denke, der einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass Frieden einkehrt in den Slums in San Salvador, dass vielleicht ein bisschen weniger geschossen wird und junge Menschen, Kinder ein bisschen mehr Perspektive für ihr Leben bekommen und Jesus kennenlernen. Freude über die Bescherung, das ist angesagt, dass Gott die, die im Todesschatten sitzen, sie sucht und sie da herausholt ans Licht, ihnen einen Stern schenkt, auf den sie schauen können, dass er sie zu Boten seines Friedens macht. Das darf unsere Berufung sein. Amen.